Hallo, hier ist Tonspur Wissen und hier ist Ursula Weitenfeld. Wie schön, dass Sie auch wieder da sind.
Also es ist auf jeden Fall ein großer Krater dabei entstanden. Also das Objekt selbst war vielleicht 10 Kilometer bis ja, vielleicht 15 Kilometer Durchmesser groß und ist dort also in Mexiko auf dieser Halbinsel, auf der Yucatan-Halbinsel eingeschlagen und hat eben diesen Krater von 180 Kilometern Durchmesser entstehen lassen.
Können Asteroiden die Erde zerstören? Fragen wir einen Experten, fragen wir Robert Luther.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Tonspur Wissen finden Sie übrigens überall, wo es Podcasts gibt. Und nachdem Sie uns ja jetzt schon mal gefunden haben, könnten Sie uns ja eigentlich auch mal bewerten oder uns sogar abonnieren. Das wird uns freuen und Sie würden nichts mehr verpassen. Es hört sich nach Horrorfilm an und ganz ausgeschlossen ist es auch nicht, dass sich nämlich ein Asteroid der Erde nähert und hier enormen Schaden anrichten könnte, wenn er auf die Erdoberfläche trifft. Wie wahrscheinlich ist das eigentlich? Und kann man was dagegen tun? Und wenn ja, wer tut was dagegen? Ich habe Robert Luther vom Naturkundemuseum Berlin, das ist ein Leibniz-Institut, getroffen und der ist einer von denen, die etwas dagegen tun. Sie rechnen nämlich. Wenn sich fremde Himmelskörper der Erde nähern, rechnen Wissenschaftler wie Luther die Flugbahn dieser Asteroiden aus. Und wenn die der Erde zu nahe kommen sollten, können sie heute schon abgelenkt werden. Wie das geht, was man dazu braucht, wie aufwendig das ist und wann es nötig werden könnte, das erklärt mir Robert Luther jetzt. Hallo, Herr Luther.
Guten Tag.
Herr Luther, wir wollen über Asteroiden reden. Was ist das eigentlich?
Ein Asteroid ist ein Stück Gestein oder auch ein Geröllhaufen aus mehreren Fragmenten von Gestein und Gesteinspulver, das auf einer Umlaufbahn um die Sonne kreist. Und sie entstanden einerseits bei der Entstehung des Sonnensystems als die ursprünglichen Baumaterialien, die dort im Sonnensystem dann vorhanden waren, sich zusammenklumpen über gravitative Wechselwirkung. Und dieser Urstaub wuchs dann zu einer bestimmten Größe heran. Einige Objekte wurden deutlich größer und es entstanden ja auch die Planeten in der Zeit. Und gleichzeitig gibt es aber auch den Prozess, dass über Einschläge, also wenn solche Objekte kollidieren, auch wiederum Material freigesetzt wird. Und diese Fragmente fliegen natürlich auch ebenfalls im Sonnensystem herum.
Was unterscheidet denn einen Asteroiden von einem Planeten?
Also die Planeten sind natürlich viel größer einerseits. Also es gibt ja wirklich eine klare Definition von Planet. Also er muss irgendwie im Prinzip diese runde Form haben, also im gravitativen Gleichgewicht sein. Er muss um die Sonne kreisen, beziehungsweise Exoplaneten um andere Sterne natürlich. Und er muss auch seine Bahn dominieren, so heißt es. Also er muss diese im Prinzip freigeräumt haben, zum Beispiel von anderen kleineren Asteroiden.
Und,
also kleineren Objekten.
Und Planeten sind rund und Asteroiden nicht?
Asteroiden sind in der Regel nicht rund eigentlich, nein. Also das sind, wie gesagt, teils auch wirklich Fragmente, die dann irgendwelche wirklich länglichen Formen haben können oder zusammengesetzt sind sie teilweise aus mehreren Objekten. Und dann hat man so zwei Körper, die man vielleicht ineinander, also wo im Grundriss noch von zwei Körpern erkennen könnte. Oder dann gibt es auch welche, die nennen wir Rubble Piles, also im Prinzip Geröllhaufen. Die bestehen wirklich aus ganz viel Schutt und kleinen Felsbrocken, die dann, also die sind dann vielleicht sogar annähernd rund, könnte man sagen. Die sind nicht rund, aber also Elliptoid vielleicht oder die könnten dann zum Beispiel auch sehr schnell rotieren und dann gibt es Massebewegungen. Die haben auch tendenziell eher eine geringe Festigkeit, während diese anderen zum Beispiel auch durchaus eine höhere Festigkeit haben können.
Also die sehen eher so kartoffelig aus dann.
Ja, im Prinzip.
Und warum schleifen die sich nicht ab? Also man weiß ja oder vermutet ja, dass Planeten rund geworden sind, weil sie eben auf der einen Seite eben in einer Umlaufbahn sind und auf der anderen Seite eben sich auch mit der Zeit halt irgendwie auch abgeschliffen haben. Warum passiert das bei Asteroiden nicht?
Ja, das Wichtige, wie gesagt, beim Planeten ist ja, dass da auch so viel Masse vorhanden ist, dass sozusagen dass das genügend Gravitation ist, dass sich dieser Planet in diese Gleichgewichtsform sozusagen übergehen kann. Also er muss ja sich Material auch bewegen. Deshalb meinte ich eben, es gibt natürlich Asteroiden mit sehr geringer Festigkeit. Dann besteht auch die Möglichkeit, dass da wiederum Material irgendwie fließt und in so eine gewisse Gleichgewichtsform übergeht. Aber andere Asteroiden sind dafür einfach zu fest für die geringe Schwerkraft.
Und was unterscheidet einen Asteroiden von einem Meteoriten?
Also ein Meteorit ist ja im Prinzip ein Stück Stein oder auch Eisen von mir aus, was wir auf der Erde finden, was aber aus dem Weltall kommt ursprünglich. Also das ist im Prinzip, also wenn ein Asteroid oder auch ein Meteoroid, was dann im Prinzip ein kleines Objekt ist, also da gibt es so eine Größenordnung ab 1 Meter, spricht man von Asteroiden. Und wenn dieses Objekt in die Atmosphäre eintritt, dann sieht man zunächst erstmal diese Leuchterscheinung, ein Meteor. Und wenn am Ende aber ein Stück noch übrig bleibt von diesem Ursprungsobjekt, was wir auf der Erde dann finden können, das ist ein Meteorit.
Sie sammeln die aus welchen, im Naturkundemuseum, aus welchen aus welchen Bestandteilen besteht denn so ein Meteoroid, wenn er auf der Erde eingeschlagen ist, oder ein Asteroid, also das Größere, woraus bestehen die?
Die meisten Objekte sind wirklich, also Gesteinsmeteoriten. Und da gibt es dann eine gewisse Klassifikation und da gibt es auch welche, die sind eher porös, andere sind dichter, dann gibt es verschiedene Festigkeiten für diese. Aber im deutlichen Kontrast zu diesen gibt es natürlich dann auch Eisenmeteoriten, also die wirklich aus Eisen bestehen. Und die haben im Prinzip auch eine leicht unterschiedliche, ja, sagen wir, typische Geschichte, wenn sie durch die Atmosphäre laufen. Also der Eintritt ist auch anders. Also da beschäftigen wir uns auch mit den Folgen, nämlich von solchen Asteroideneinschlägen am Naturkundemuseum. Wir haben da eine Software auch für die ESA entwickelt, um solche Effekte dann zu beschreiben. Und also da gehen wir jetzt weg von der Größenordnung von einem typischen Meteor- und Meteoritenereignis hin zu wirklich Objekten, wo man die Gefahren abschätzen möchte. Also bei Eisenasteroiden wäre das eben so ab 3 Meter Größe, vielleicht 1 Meter, so in dem Bereich. Und bei Gesteinsasteroiden 20 Meter circa. Also wie bei dem, sag ich mal, berühmten Chelyabinsk-Ereignis 2013. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zukommen. Aber der wesentliche Unterschied ist eben, dass Eisenasteroide wesentlich fester und dichter sind und damit viel effizienter durch die Atmosphäre durchdringen können.
Also dann auch gefährlicher sind, wenn sie einschlagen auf der Erde?
Das ist eine gute Frage. Das muss man im Detail gucken. Aber also unterscheiden sich dadurch, dass sie eben einschlagen. Und es entsteht dann meistens auch ein Krater oder ein Kraterstreufeld aus mehreren Kratern. Das sind aber dann auch ziemlich lokale Effekte, also wirklich dort, wo der Krater entsteht und vielleicht ein bisschen so eine atmosphärische Schockwelle. Im Unterschied dazu gehen eben diese Gesteinsasteroiden schon in deutlich, also sagen wir mal, typischerweise vielleicht 10 bis 30 Kilometer in Höhe schon kaputt. Also die fragmentieren dort ganz stark und lösen dort schon eine Schockwelle aus.
Dann müssen wir jetzt über die Frage sprechen, was ist daran gefährlich, wenn ein solcher Asteroid oder also Meteoriten sind zu klein, um zu sagen, die werden wirklich gefährlich, aber wenn ein Asteroid einschlägt, was ist daran gefährlich?
Also gibt es verschiedene Konsequenzen. Wie gesagt, was man sich vielleicht auch als erstes jetzt vorstellen könnte, so ein Asteroid schlägt irgendwo ein und es ergibt einen Krater. Alles, was im Bereich des Kraters ist, wird natürlich kaputt gehen. Das ist aber auch ein sehr begrenzter Effekt. Ein bisschen darüber hinaus, also es wird auch Material aus dem Krater ausgeworfen. Sagen wir mal, typischerweise gibt es dann so eine Decke von Auswurfmaterial im Bereich von 3 Kraterradien. Darüber hinaus gibt es dann noch schnellere Auswurfmassen, wenn man davon irgendwie getroffen wird. Das ist natürlich auch gefährlich. Aber ein viel stärkerer Effekt ist eigentlich dann die Schockwelle, die bei dem Eintritt in die Atmosphäre entsteht. Also wenn wirklich Ausbreitung von so einer Druckwelle durch die Atmosphäre. Und im Verlauf dazu kommt es auch dann zu höheren Windgeschwindigkeiten an dieser Stelle. Und Effekte, die dabei passieren können, das hängt natürlich von der Stärke jetzt von dieser Welle ab, von diesem Überdruck. Es fängt an damit, dass erstmal Fensterscheiben zerbrechen können. Und genau das ist auch 2013 nämlich in Russland in Chelyabinsk passiert. Und wenn man aber dann eigentlich angelockt, sage ich mal, von dieser Leuchterscheinung am Fenster steht und dann 3 Minuten mit Versatz, nämlich später, diese Schockhülle ankommt, dann wird man, also dann haben die Leute dort nämlich auch wirklich Verletzungen erlitten durch diese berstenden Fensterscheiben.
Also weil die Druckwelle später kommt als die Lichterscheinung.
Mhm. Die Druckwelle kommt später, genau. Also damals ist auch ein Hallendach eingestürzt. Also auch sowas sind Effekte von Überdruck. Je nachdem, wie gesagt, wie groß der Überdruck ist, kann es dann auch zu Schäden an Gebäuden kommen. Ein weiterer Effekt ist, das hatten wir zum Beispiel auch bei Tunguska gesehen 1908. Das ist auch in Russland passiert. Da gibt es einen riesigen Bereich, wo einfach die Bäume umgeknickt wurden.
Es sind 1 Million Bäume umgekippt. Das war irgendwie auch ein Einschlag in Sibirien. Und da sind eben wirklich noch in Kilometer Entfernung die Bäume umgekippt.
Ja, das, genau. Das ist eine große Fläche, die zentral, sag ich mal, unter dem, sag ich mal, Hauptenergiepunkt stehenden Bäume, da wurden vor allem die Äste abgebrochen, weil die Schockwelle von oben kam. Dann ist der Stamm aber stehen geblieben teilweise. Aber am Rand, alles nach außen hin, sind die Bäume umgeknickt worden. Und noch ein weiterer Effekt, den hat man dort auch gesehen, das ist die thermische Strahlung, also einfach die Hitzewirkung, die bei so einem Ereignis entsteht, die dann eben auch dazu führen kann, dass sich Bäume, dass sie verkohlen oder entzünden.
Kann man sagen, dass das so ein bisschen die Wirkung ist von einer richtig großen Bombe?
Ja, also schon. Also diese Welle, die sich aus... Ja, das ist im Prinzip genau das Gleiche, was auch bei Bomben dann passiert. Das ist, dass sich so eine Druckwelle ausbreitet und zu Schäden führt.
Und ein richtig großer Asteroid ist vor ungefähr 66 Millionen Jahren eingeschlagen. Da sind die Dinosaurier dann ausgestorben.
Ja, genau. Das ist auch... auch dieses Ereignis haben wir im Naturkundemuseum schon modelliert. Und... also es ist auf jeden Fall ein großer Krater dabei entstanden. Also das Objekt selbst war vielleicht 10 Kilometer bis ja, vielleicht 15 Kilometer Durchmesser groß und ist dort also in Mexiko auf dieser Halbinsel, auf der Yucatan-Halbinsel eingeschlagen und hat eben diesen Krater von 180 Kilometern Durchmesser sogar entstehen lassen. Da kommen jetzt einige Dinge dazu. Also erstmal ist es natürlich lokal. Also 180 Kilometer ist schon echt groß, das muss man sagen. Und dann, wenn man, wie gesagt, auch hier wieder die Auswurfmassen mit zurechnet und das Ganze, das ist eine große Fläche. Dann kommen noch die Schockwellen hinzu, die sich natürlich auch wirklich weit dann ausbreitet und zu Effekten führt. Das sind dann schon die ersten globalen Sachen, die direkt sofort passieren können. Aber zum Aussterben der Dinosaurier, also was dazu, sag ich mal, noch wichtig war, denke ich, ist die klimatische Auswirkung über das Gestein, was dort getroffen wurde und auch das verdampfende Wasser.
Also die Erde wurde ziemlich plötzlich ziemlich viel kühler, weil man eben auf der einen Seite viel mehr Wasserdampf in der Luft hatte und zum anderen aber eben auch viel mehr Staub, oder?
Genau, viel mehr Staub, es gab Wasserdampf und es wurde CO2 aber auch freigesetzt aus dem Gestein dort und Schwefelaerosole. Und insbesondere diese Schwefelpartikel, die hatten auch eine sehr starke, also ich sage, folge ja natürlich jetzt einfach mit den Publikationen, weil das habe ich warum nicht selbst gerechnet. Da gibt es ein paar Kollegen aus Potsdam, die auch gute Klimamodelle rechnen können, die genau solche, die Daten von so einem Einschlag dann in ihre Klimamodelle gesteckt haben, die kommen dann wirklich zu erstaunlichen Ergebnissen. Also ein Abkühlen um mehr als 20 Grad in der Durchschnittstemperatur zum Beispiel über die Folgejahre. Und das ist schon dramatisch.
Also da ist ein Wunder, dass nur die Dinosaurier ausgestorben sind.
Ja, irgendwo.
Jetzt gucken wir aber, jetzt hab ich verstanden, wie gefährlich das ist, dass möglicherweise ein Asteroid auf die Erde einschlägt. Und es gibt ja auch einschlägige Filme, die wir in den letzten Jahren sehen konnten, Don't Look Up, über Asteroiden und die Gefahr, die mit sich bringen können. Wie groß muss denn so ein Asteroid sein, damit die Temperatur auf der Erde nicht nur um 20 Grad sinkt, sondern dass die Erde zerbricht?
Das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Ich könnte jetzt aber dazu, also auch solche Modelle haben wir gerechnet, also das typische oder ein typisches Mondentstehungsszenario ist ja, dass ein marsgroßes Objekt auf die Erde eingeschlagen ist, auf die Protoerde. Und das ist schon ziemlich groß, ne? So ein marsgroßes Objekt. Aber natürlich ist ja die Erde trotzdem noch hier. Jetzt muss man überlegen, was heißt zerbrechen. Ne? Also es ist natürlich dann, also wenn so ein maßgroßes Objekt auf die Erde einschlägt, dann ist da erstmal nichts mehr wie vorher auf der Erde. Dann wird viel Material herausgeschlagen. Es gibt riesen Materialbewegungen, auch in diesen entstehenden Krater fließt neues Material hinein. Und die Theorie ist ja dann hier in diesem Beispiel, dass Material eben auch in der Umlaufbahn um die Erde herum sich dann zusammenballte und der Mond dort entstand. Das ist, also könnte man jetzt schon irgendwo als Zerbrechen der Erde natürlich bezeichnen, aber sie existiert ja trotzdem im Endeffekt immer noch weiter.
Also weil wir wissen, oder wenn wir wissen, dass der Mars ein doch respektabel großer Planet ist, dann braucht es ja schon relativ viel Masse, um die Erde zerstören zu können. Aber um der Erde gefährlich werden zu können, das haben wir verstanden, reicht es auch schon mit viel kleineren Asteroiden.
Ganz genau. Ja.
Sie rechnen mit an Szenarien, wie man Asteroiden, die der Erde möglicherweise gefährlich werden können, wie man die beeinflussen kann. Dazu müssen wir jetzt zuerst mal wissen, wie viele Asteroiden sind denn sozusagen auf dem Weg zu uns, dass wir uns schon mal fürchten sollten?
Also grundsätzlich gibt es erst einmal Beobachtungskampagnen, die wirklich Asteroiden katalogisieren und schauen, wie viele es gibt. Also von der NASA, von der ESA, von verschiedenen Organisationen. Und wir sind aktuell, glaube ich, bei einem Stand von um die 30.000 erdnahen Asteroiden, also die auch wirklich die Erdbahn kreuzen. Und es wird natürlich auch eine Risikoliste dann geführt. Da wird geschaut, also da fließt dann eben ein, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Objekt auf die Erde einschlagen könnte. Also man wird dann Bahnen berechnen aus den Beobachtungen heraus. Dann ist auch die Frage, welche Konsequenz hätte so ein Einschlag. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Liste. Momentan haben wir aber nicht wirklich ein Objekt auf der Liste, wo wir sagen, da passiert jetzt ganz dringend etwas, wo wir irgendwie aktiv werden müssen.
Trotzdem haben Sie im letzten Jahr versucht, einen Asteroiden von der Erde abzulenken oder seinen Kurs zu verändern. Macht man das dann nur, um zu üben?
Das war jetzt erstmal, genau, Sie meinen jetzt die DART-Mission. Also es gibt diese DART-Mission von der NASA und dann in der Folge kommt auch die HERA-Mission von der ESA. Die wird jetzt...
Die startet, glaube ich, im 2025, ne?
24, glaube ich, weil 26 wird sie dann ankommen. Und das ist wirklich erstmal eine Technologiedemonstration. Es geht darum, zu schauen, ob wir denn überhaupt die Technik haben, einen Asteroiden abzulenken. Das war ein ganz clever gewähltes Ziel, weil das Ziel war das Didymos-System mit dem Hauptkörper Didymos und dem kleineren Asteroiden, der um diesen Hauptkörper kreist, der dann Dimorphos heißt. Und wenn man nämlich, also das Konzept ist erst einmal, ich schlage mit einer Raumsonde auf einen Asteroiden ein, gebe ihm sozusagen einen gewissen Schubs. Außerdem wird Material herausgeworfen. Das ist sehr wesentlich, weil umso mehr Material ausgeworfen wird, umso mehr, also das kann man sich vielleicht so ein bisschen wie so ein Raketentriebwerk das Prinzip vorstellen, also umso mehr Impuls wird sozusagen auch nochmal zur Bahnveränderung dann erzeugt. Also ein Teil geht in die Auswurfmassen und der andere Teil bleibt sozusagen, also wird kommt von dem Dimorphos dann, wird weggenommen und so ändert sich die Umlaufbahn. Und wir haben aber dabei gar nicht die Umlaufbahn des Gesamtsystems verändert. Das heißt, für die Erde bestand da auch jetzt nicht im Ansatz irgendwie die Gefahr, dass wir das System umlenken. Aber bei der kurzen Umlaufzeit dieses Mondes, also Dimorphos um Didymos herum, konnte man dann sehr gut messen, also ziemlich zügig auch messen, was denn die Umlaufbahnveränderung ist. Und das waren dann tatsächlich auf ein Orbit von um die 12 Stunden circa eine Änderung von 33 Minuten. Das ist schon gut.
Das heißt, es ist Ihnen gelungen, dieses System, also diese beiden Teile eines größeren Asteroiden abzulenken und umzulenken.
Genau. Und das war eben auch die Frage. Die erste Frage war, können wir das treffen, also von den technologischen Voraussetzungen, also mit dieser autonomen Kontrollsoftware. Zweite Frage ist, wie beeinflussen die Materialeigenschaften eben diese Kraterbildung und den Auswurf und damit eben die Bahnänderung? Und das hat beides wunderbar geklappt. Und das ist also eine sehr erfolgreiche Mission. Und wenn Hera dann hinfliegt, dann wird man eben genauer noch vermessen können, was die exakten Materialeigenschaften oder der Aufbau von diesem System ist. Und man wird hoffentlich auch den Krater oder sag ich mal, die verursachten Form, sage ich mal, also es steht auch ein bisschen um die Frage, ob es überhaupt ein Krater ist oder mehr so eine globale Deformation. Aber diese Sachen werden wir dann hoffentlich sehen. Und vielleicht nochmal also, auf die Frage, ja. Aber ganz kurz, wie viele Objekte es gibt. Das sollte man vielleicht, weil ich habe vorhin gesagt, es gibt 30.000 Objekte. Was man aber dazu sagen muss, ist, wir kennen nicht alle. Also es gibt insbesondere bei den kleinen Objekten eine große Anzahl an noch nicht beobachteten Asteroiden, wo wir aber erwarten, dass die da sind. Und das ist so eine Größenordnung von 100 Metern Objekten zum Beispiel und kleiner. Also die können durchaus eine Wirkung haben, wenn sie die Erde treffen.
Jetzt nehmen wir doch mal an, es gibt so einen 100 Meter großen Asteroiden, den Sie noch nicht kennen, von dem man aber irgendwann sieht, der ist auf einem gefährlichen Kurs. Was würde man machen mit den Erfahrungen, die man eben jetzt durch diese NASA-Mission hat und die man möglicherweise auch noch sammelt durch die Hera-Mission, um dieses Objekt, was ja durchaus echt viel kaputt machen kann, um dieses Objekt zu finden, um es dann abzulenken? Wie lange braucht man? Was braucht man? Was tut man da?
Also erstmal muss man beobachten. Man muss das sich sicher sein, wie groß dieses Objekt ist und schaut auch, welche Auswirkungen es denn hätte.
Wie viel Zeit hat man dafür?
Ja, das ist ja also hoffentlich viel Zeit. Das ist eine Frage, wenn ich das Objekt erst ein Jahr vorher beobachte, dann habe ich ein Jahr Zeit. Wenn ich das Objekt aber jetzt beobachte und ich weiß, wir haben 100 Jahre Zeit, dann kann man sehr viel machen.
Nehmen wir mal ein mittleres Risiko und sagen, wir haben 5, 6, 7, 10 Jahre Zeit, ja. Bis der kommt.
Also dann würde man sich das anschauen, wahrscheinlich wüsste man nicht genau die Masse von diesem Objekt. Also man sieht im Prinzip ja einen Lichtpunkt und muss über die Albedo dann abschätzen sozusagen, also Magnitude und Albedo, wie groß dieses Objekt ist. Da gibt es eine gewisse Unsicherheit. Und wenn man dann aber zu der Entscheidung kommt, also da gibt es auch dann UN-Gremien, wo das alles zusammenläuft und wo so Sachen überlegt werden, dann wäre es erstmal sinnvoll, also ich sag mal, bei 10 Jahren kann man das, denke ich, machen, erstmal eine Mission noch hinzuschicken, die genauer guckt, was das für ein Objekt ist. Also entweder die vorbeifliegt, das wäre so ein ganz einfaches Konzept, und dann erstmal aufnimmt, was überhaupt dort zu sehen ist, oder vielleicht einen Orbit dort einschwingt und genauer beobachtet, um irgendwie die Materialeigenschaften besser einschätzen zu können. Und dann müsste man, wenn man also entscheidet, wir wollen das Objekt ablenken, gucken, was ein guter, sag ich mal, Zeitplan noch ist, um eine Sonde dort einschlagen zu lassen oder auch mehrere. Also dafür muss man die Sonde natürlich erst einmal bauen, man muss sie starten können, die müssen auf einer richtigen Flugbahn dort ankommen. Also diese ganzen Dinge müssen stimmen. Deshalb sind 10 Jahre Vorlauf schon nicht schlecht zu haben.
Also sagen wir mal, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagen Sie, 10 Jahre wäre machbar, 5 Jahre wäre ehrgeizig und 2 Jahre ist aussichtslos.
Na, ich möchte nicht sagen, dass 2 Jahre aussichtslos ist. Das ist schon sehr sportlich. Also hätten wir eine Sonde, die bereits im Erdorbit wäre, die bereit wäre für solche Missionen, wäre das auch machbar. Das ist, also wie gesagt, das hängt ja auch von der Größe natürlich von dem Asteroiden ab. Ne? So einen Kilometer großen Asteroiden, das ist ja deutlich schwieriger, den abzulenken, als einen kleinen. Und bei so einer Riesengröße müsste man noch deutlich frühzeitiger ansetzen am besten, um mit einer kleinen Änderung eben schon, also für eine kleine Bahnänderung in großer Entfernung genügend Wirkung zu haben, dass dieser Asteroid uns dann nicht trifft.
Der kleine, weil eben, je weiter der weg ist, desto unaufwendiger ist es eben auch.
Ja, dann reicht eben schon eine kleine Änderung eben über die lange Zeit, dass sie sich aufsummiert noch zum großen Effekt. Und bei kleinen Asteroiden wäre das, bräuchte man weniger Zeit. Deshalb, also bei einem Jahr oder 2 Jahren müsste man sehen, wie groß das Objekt ist. Und so ein 100-Meter-Objekt, da könnte man dann immer noch was machen, denke ich. Dann müsste man nur halt, wenn man keine Sonde bereit hätte, dann müsste man natürlich noch schnell eine bauen. Also mit den Plänen vielleicht von bereits vorhandenen Konzepten, dass man die schnell umsetzen könnte. Und man müsste natürlich ein Startzeitfenster dafür sich suchen.
Aber wir sind optimistisch, dass uns das in absehbarer Zeit nicht passieren wird, dass ein Asteroid mit der Größe des Dinosaurier-Asteroiden auf die Erde einschlägt und
ich denke,
die Temperatur um 20 Grad runterjagt.
Ich denke, so ein Objekt sehen wir lange genug im Voraus, wenn es denn auf die Erde zukäme. Also die Gefahr ist momentan nicht gegeben.
Das sind beruhigende Nachrichten. Vielen Dank, Herr Luther.
Gerne, bitte.
Das war's schon wieder mit Tonspurwissen für diese Woche. Heute mit einem außerirdischen Thema. Nächste Woche werden wir dann wieder ein bisschen bodenständiger. Kommentare und Beschwerden bitte auf X unter @leibnizwgl und @rp online. Ich heiße @das tut man nicht. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.